Das heißt,
Zwischen Magie und Handwerk. Ein Podcast der Bauhaus-Universität Weimar.
Mein Name ist Simon Frisch und ich spreche hier mit Lehrenden aus allen Bereichen unserer Universität über Lehre und Lernen, über ihre Erfahrungen und ihre Perspektiven. Das Mikrofon geht auf und zwei Stimmen treten auf. Erneut, die Stimme, die jetzt spricht, gehört Simon Frisch, Vizepräsident für Lehre und Lernen und Dozent. Seit 1999 bin ich in der Lehre tätig und interessiere mich auch seither für Lehre in dieser Tätigkeit. Und in diesen beiden Rollen bin ich eigentlich doch in erster Linie anwesend und werde auch in diesen beiden Rollen hier sprechen. Heute habe ich Tom Lahmer zu Gast. Als wer wirst du denn mit mir sprechen?
Ja, schönen guten Tag, Tom Lahmer, genau, als Dozent maßgeblich, gerade auch hier jetzt in diesem Interview. Ansonsten bin ich aber auch ein leidenschaftlicher Forscher an der Bauhaus-Universität, aktuell auch als Dekan der Fakultät Bau und Umwelt, somit auch für vieles Administrative und ja, steuernde, planende gerade aktiv und nicht zuletzt auch als Vater von zwei Söhnen.
Ah, sehr schön. Frage ich aber doch gleich mal, nach welchem Fach, also nach dem Fach vielmehr,
in welchem Fach unterrichtest du? Ja, genau. Ich bin von Hause aus Mathematiker, angewandte Mathematik und betreibe diese aber sehr eng, ich sag mal, ja, zusammen mit den Ingenieurinnen und Ingenieuren in Forschung und Lehre. Also es ist eine Ingenieursmathematik, könnte man auch sagen. Und speziell die Fächer Wahrscheinlichkeitsrechnung, Optimierung, Signalverarbeitung, da bin ich so unterwegs.
Also angewandte Mathematik unterscheidet sich dann von, du hast vorhin im Vorgespräch haben wir gesagt, von der normalen Mathematik.
Oder rein normal Mathematik, ist so genau, indem man ein bisschen mehr Fokus eben auf die angewandten Fächer hat.
Ja.
Dazu wurden halt eine Optimierung, Wahrscheinlichkeitsrechnung, auch die Numerik zählen. Zu der klassischen Mathematik zählt man eher die Analysis, Algebra, genau.
Also das Angewandte an der Mathematik ist dann sozusagen das, was man von der Mathematik gebrauchen kann, zum
auch
Beispiel.
Schon. Genau, vieles, was in Algorithmik, in Software übergeht.
Ja.
Vieles ist auch, oder ganz viel geht in die KI-Verfahren gerade auf.
Ah, ja.
Das sind einfach riesengroße Systeme, Probleme, die wir lesen müssen. Wenn man sagt, eine KI, die wird gerade trainiert, die lernt, würde ich sagen, die wird gerade optimiert, da läuft ein Optimierungsalgorithmus ab. Mhm. Also da ist schon viel, was aus diesen Disziplinen die Grundlage gebildet hat. Das ist dann viel auch eben die Schnittstelle zwischen angewandter Mathematik und Informatik. Das ist in dem Bereich fließend.
Ja. Da fällt mir jetzt gerade ein Stichwort ein aus dem frühen staatlichen Bauhaus, das ja eine Vorgängerinstitution hier von der Bauhaus-Universität ist, wo es darum ging, Kunst und Handwerk, eine neue Einheit. Die angewandte Mathematik ist eine Mathematik und Handwerk eine Einheit sozusagen. Mhm. Passt ja sehr gut in unsere Tradition, dass die Mathematik hier nicht die theoretische, die ja manchmal in die Geisteswissenschaft Philosophie fast geht. Sondern das ist eine Mathematik, mit der man im Leben, in der Welt arbeiten kann.
Definitiv würde ich so unterstützen, auf jeden Fall. Wir kommen ja sehr viel zu Algorithmen, zu Verfahren, die uns helfen, irgendwie unsere Umwelt zu beschreiben, zu modellieren, die Numerik, Beschreibung von physikalischen Prozessen und so weiter. Und diese Algorithmen, das ist so eine Art Handwerk. Ja, und wir wollen ja nicht alles 100.000-mal per Hand selber ausrechnen. Dafür gibt es dann irgendwelche Verfahren. Mhm. Ja, die kann man implementieren, programmieren. Das würde ich schon sagen, ist das Handwerkliche. Und ja, die Kunst daran ist, dieses Handwerk, ist ja auch im richtigen Handwerk, einfach zu verbessern, effizienter zu gestalten, eleganter zu formulieren. Mhm. Ja, das ist dann der Innovationsgehalt, die Forschung daran.
Das gefällt mir, handwerkliche Mathematik, angewandte Mathematik. Wie unterrichtest du diese? Wie unterrichtest du allgemein deine Fächer?
Also ich unterrichte erstmal Präambel im Team. Ich habe auch meine Mitarbeiterin, also als Team. Und das ist natürlich klar die Aufgabenteilung. Als Hochschullehrer, Dozent bin ich natürlich der die Vorlesungen hat. Es ist doch ein recht frontaler Unterricht. Mhm. Ich bin eigentlich ausschließlich in unseren englischsprachigen internationalen Studiengängen unterwegs, dem Natural Hazard Risk in Engineering und dem Digital Engineering, mit ganz tollen, wunderbaren Zuhörerinnen, sehr international, sehr divers und somit aber auch ganz unterschiedlich mit dem Vorwissen. Ja, das ist erstmal so, mit, muss ich erstmal anfangen abzuholen, gucken, wo stehen die. Ja, im Mittel ähnlich, aber so wie sie streuen, wie weit ist die stärkste Person und vielleicht wo muss ich bei der Schwächsten ansetzen, da ist die Bandbreite größer. Okay, das versuche ich am Anfang doch recht interaktiv rauszubekommen.
Am Anfang der Vorlesung.
Am Anfang der Vorlesung, genau. Ja. Auch über einfachere Beispiele, wo ich manchmal denke, boah, ist eigentlich zu einfach. Aber so, dann kriegt man einfach den Prozentsatz des Nickens oder Nicht-Nickens mit.
Du machst es du beobachtest also sozusagen die Gruppe und liest an. Und
liest so ein bisschen, bisschen natürlich auch dialogisch. Ja. Klar steht man vorne am Pult. Ich nutze gern diesen Visualizer. Mhm. Also ich schreibe, entwickle auf dem Blatt Papier, was ja dann quasi hinter mir projiziert wird, aber ich habe ständig einen Blick zur Zuhörerschaft.
Du verfilmst deine Handschriftlichkeit.
Genau. Da habe ich mich spätestens seit Corona daran gewöhnt. Früher habe ich einen Overhead-Projektor genommen. Ja. Ganz früher auch mal die Tafel. Ja, ganz klassisch, klar, der Mathematiker arbeitet an der Tafel, aber dort ist ja immer, sobald ich da mich der Tafel zuwende, sehe ich ja nicht, was hinter mir ist. Ja, ich spreche in die falsche Richtung, ich sehe ja überhaupt keine Reaktion des Auditoriums, dann hat man noch den ganzen Zeitverlust mit dem Wegwischen und weggewischt ist weg, ja. Somit schreibe ich eigentlich auf leeren weißen Zetteln, die ich aber auch immer wieder rausziehen kann. Ich kann mal wieder einen Bezug auf den vorherigen Stand nehmen. Schaut mal, hier hatten wir das motiviert, jetzt hier ist endlich die Erklärung oder so. Also das finde ich, ist irgendwo ein schöner Unterrichtsstil. Ich mache keine PowerPoint, das wäre einfach zu langweilig, irgendwelche Formeln, Algorithmen da einfach zu projizieren. Ich wäre viel zu schnell, weil ich was auf der PowerPoint ist, erfasse, in einer Minute wiedergebe. Für die zuhören, die sehen das erste Mal. Da braucht man eine intensivere Beschäftigung. Die geht daher, dass ich es eben live entwickle, aufschreibe, es wird projiziert. Die Leute müssen es durchlesen, sie müssen es abschreiben. Es geht über die Augen, durch den Kopf, durch die Hand. Mhm. Ja, damit ist schon irgendwo eine Beschäftigung damit. Ja, und dann hat man auch erkannt, okay, da ist ja so ein griechischer Buchstabe, da ist jetzt ein Sigma, da ist ein Epsilon, was macht denn das Delta hier? Ja, und damit bekommt man ja die Leute schon näher an diese Themen ran.
Das finde ich gerade ganz spannend, dieser performative Aspekt, also so kann man das ja nennen, performativ handwerklich, dieses Hier und Jetzt, dieses Agierende der Mathematik. Das wäre jetzt so, also so ganz intuitiv, assoziativ auf den ersten Blick würde man nicht sagen, dass die, also hätte ich jetzt nicht als erstes erwartet, dass die Mathematik eine performativ so vollzugsorientierte, handwerksorientierte Tätigkeit in der Lehre ist. Aber jetzt, wo du es so betonst und beschreibst, das will ich ein bisschen groß machen, das ist wirklich das dieses mit der Hand im Verlauf, du hast auch Auge, Kopf und so weiter gerade benannt, das hast du auch ganz bewusst, das weißt du ganz bewusst, dass das im Kern der mathematischen Lehre steht.
Genau, auch noch aus den Erfahrungen aus dem eigenen Studium. Mhm. Ja, tatsächlich die besten Veranstaltungen waren, wo die Dozentinnen das in dem Stil gemacht haben. Ja. Das war ja die Zeit, wo PowerPoint oder Ähnliches aufkam oder einfach ein Skript zu projizieren. Da kam nichts an, das war hart. Deswegen habe ich das beibehalten. Man muss natürlich gucken, auch wenn man jetzt das schaut, spannend. Transkribiert, ist es ja eher passiv noch von den Gedanken her. Die Kunst ist ja auch noch, die Leute mitdenken zu lassen. Also doch mal eine Pause. So, was werden jetzt der nächste Schritt? Mhm. Ja, was werden die Schlussfolgerungen? Dass man das auch so ein bisschen versucht, natürlich mit der Gruppe zu erarbeiten. Es sind meist 50 bis 100 Leute im Hörsaal. Ja, da kann man natürlich nicht
50 bis 100.
Ja, nicht mit jedem interagieren. Mhm. Aber doch mal, klar, es muss eine gewisse Anzahl Fragen pro Stunde ins Auditorium. Sonst ist es ein Monolog.
Okay, es ist auch ein bisschen Feedback hin und her. Also es gibt was Dialogisches da drin. Und dann spielt Zeit, Rhythmus, Takt, Timing, sowas höre ich jetzt, spielt auch eine Rolle. Mhm. Also man schreibt sowas halb hin. Und dann regt man an, denkt mal mit und so weiter. Und also was mir gerade einfällt, dass die Verlaufsform der Mathematik wird hier sehr deutlich, dass es doch ein Vorgang ist. Oder, und das macht ja dann auch Sinn, Mathematik ist Denken in Prozessen.
Exakt, ja.
Und das machen Computer ja nun auch. Das sind ja Prozessoren, die da tätig sind.
Exakt. Da ist die Analogie. Ja, absolut. Ja, und wir kommen, ich sag mal, das ist irgendwo nur die Anfangsaufgabenstellung, das Problem. So, und wir gehen in diesen Prozess, diese dann auch zur Lösung zu kommen. Mhm. Ja, ja, durch irgendwo. Und es sind dann eigentlich immer wieder die gleichen Tricks, wie man irgendwas umstellt, von der linken auf die rechte Seite bringt, mal irgendwas addiert, um es woanders abzuziehen. In Summe bleibt es gleich, ja.
Ja.
Und so kommt man aber auf irgendwas, was mir halt nachher hilft, ja, was ich in eine Software umsetzen kann, in ein Programm. Ja.
Im Wesentlichen ist also der Gegenstand, an dem du orientiert bist, sind Software.
Das ist so mal das Ziel. Also mein Gegenstand sind eigentlich die Formeln auf dem Blatt Papier. Das Ziel ist die Software. Und ich sagte anfangs im Team, das ist, was meine Mitarbeiterinnen und Kolleginnen machen, dann auch wirklich mit den Studierenden in kleineren Gruppen in den PC-Pools sitzen und das Ganze umzusetzen. Ja, wo man dann diese Algorithmen auch implementiert, dass jeder mal einen eigenen Optimierungsalgorithmus geschrieben hat, mal eine eigene Monte Carlo Simulation durchgeführt hat, mal selber eine Struktur neu entworfen hat im Sinne eines Leichtbaus und so weiter.
Ja. Ah ja, ja. Was meinst du mit Leichtbau?
Genau, also wir haben ja da, also die Optimierung, also man kann ja sehr viel im Leben optimieren, wirtschaftlich und so weiter. So wie ich sie lese, ist es eine Strukturoptimierung, eben auch hier passend zu Weimar Bauhaus. Wie kann ich etwas, was wir schon immer irgendwo bauen, anders bauen, indem ich mit weniger Materialien, weniger Ressourcen auskomme, aber die gleiche Stabilität oder Zuverlässigkeit nachweisen kann. Das sind so unsere Fragestellungen und da gibt es natürlich verschiedene Ansätze. Entweder man kümmert sich nur so um die Brandung des Objektes und versucht, die anzupassen, oder man geht auch ins Innere, indem man sagt, okay, hier und da nehme ich Material raus, weil das fürs statische Verhalten überhaupt nicht relevant ist. Ja, das nennt man Topologieoptimierung. Ja. Da werden künstlich Löcher eingefügt. Und das ist tatsächlich auch, was bei uns an der Fakultät Kunst und Gestaltung gemacht wird, was bei den Architekten gemacht wird. Die nutzen das. Und ich bringe die Studierenden dahin, zu verstehen, was läuft denn dahinter mathematisch ab.
Ja.
Ja, da sind irgendwelche Gleichgewichtsbedingungen, da ist eine finite Elementemodellierung, da ist eine Optimierung mit Nebenbedingungen. So, und deswegen kann man auch diese Gruppen schön zusammenbringen. Da hatte ich auch letztes Jahr, hatten wir einfach mal ein gemeinsames Projekt mit Kunst und Gestaltung. Die hat natürlich viel mehr Ideen über Objekte, die man irgendwo optimieren kann, zu schöneren, neueren, leichteren Designs kommen kann. Ja, und wir haben das mit sehr ähnlichen Softwarepaketen auch behandelt, ja, und die Studierenden, die eben bei mir waren, wissen eigentlich auch, warum es zu diesem Vorschlag kam, zu diesem neuen Design. Und die anderen können es bewerten. Die können sagen, okay, das Design kommt bestimmt an.
Sieht gut aus
und so weiter. Genau.
So.
Ja, und das macht hier in Weimar definitiv Sinn. Die nächste Frage ist natürlich auch, jetzt haben wir ein neues Design.
Ja,
sieht anders aus. Wie können wir es fertigen?
Ja.
Klassische Fertigung, Gießen schwierig, weil vielleicht mit vielen Löchern drin müssten wir fräsen. Wirft man Material weg, also additiv, 3D-Druck. Machen ja auch ganz viele hier bei uns im Haus. Auch spannend. Ja. Verschiedenste Materialien, die Kunststoffe, Polymere, man kann aber auch mit Beton 3D drucken, Stahl, alles Mögliche, jede Materialklasse ist denkbar. Jetzt ist ein 3D gedrucktes Material aber ein anderes als ein gegossenes.
Aha.
Und da müssen wir auch hin. Was können eigentlich dann diese additiv gefertigten
Strukturen? Das hat ein anderes Verhalten.
Ein anderes Verhalten.
Okay, verstehe.
Ist viel anfälliger für Ermüdung, für einen Bruch. Ja, und wenn man jetzt sagt, okay, man versucht additiv was zu fertigen, was sicherheitsrelevant ist oder Prothesen, Orthesen, das darf nicht brechen, ja. Da muss ich natürlich sehr hohe Sicherheiten oder Anforderungen ans Material anlegen. Aber auch dafür haben wir wieder in Weimar gute Leute in der Materialforschung, in der Materialprüfung. So, und das ist natürlich auch, wo ich mich dann gern forschungsmäßig aufhalte, wo ein bisschen natürlich auch immer wieder in die Vorlesung zurückgeht.
In der Forschung bist du in der Materialforschung unterwegs, habe ich
genau,
das jetzt gerade richtig
verstanden? Genau, also sowohl Algorithmik, auch diese Optimierung, aber ich will nachher irgendwas bauen, dafür muss ich mich auch mit diesem Material auseinandergesetzt haben.
Genau, verstehe. Ja. Und jetzt, um das jetzt mal so ein bisschen, wie ich das jetzt alles verstanden habe, also das erscheint mir doch sehr interdisziplinär zu sein. Da kommen sehr, sehr viele Gewerke und Wissensformen zusammen, die dann in der Mathematik beschreibbar oder abbildbar werden. Du kannst die Stabilität des Materials beschreiben. Du kannst bestimmte Verhaltensweisen und also durch Wahrscheinlichkeiten beschreiben und so weiter. Und das ist das Angewandte eben daran, dass es eigentlich immer Weltbezüge irgendwie abbildet in Form von Formeln, Berechnungen oder eben auch Algorithmen, wie du gerade gesagt hast. Wie stelle ich mir so eine Vorlesung denn vor? Also bisher sehe ich dich da an der Tafel Formeln schreiben oder projizieren und so weiter. Aber du hast, also wenn ich es richtig gehört habe, hast du gesagt, da habe ich so Fälle. Mhm. Du bringst so Fälle rein, wo du was berechnen willst oder wie? Beschreib doch mal, wie ist so eine Vorlesung, wenn du da unterwegs bist?
Ja, gut, also anfangs beginnt es tatsächlich so. Jetzt muss man natürlich ein bisschen differenzieren, bei welchen Vorlesungen bleiben wir mal bei den Optimierungen. Die schließen wir zum Beispiel mit einem Projekt dann ab. Mhm. Und da gehen wir dann wirklich vor, okay, jetzt nehmen wir uns irgendwie Objekte des Alltags vor und jetzt kommt uns mit einer optimierten Lösung dafür. Nimmt einen Standard. Wunderschön war, da hat jemand sich mal mit den Straßenlaternen Weimar beschäftigt Theaterplatz. Ja. Mhm. Und okay, man könnte diese Lampen ganz anders aufhängen, mit einem viel kleineren Materialaufwand und irgendwie sah es auch noch schick aus. Ja. Mhm. Das war zum Beispiel eine ganz tolle Lösung für dieses Projekt. Mhm. Ja, und da tun sich die Studierenden in Zweier-, Dreiergruppen zusammen.
Ah ja.
Wir haben neue Entwürfe für die Rollen eines Bürostuhls unten, ja, da an dieser Basis oder ein Karabiner zum Klettern oder ganz verschiedene Objekte. Stühle waren mit dabei.
Da seid ihr so eng an dem Produktdesign eigentlich.
Eigentlich sind wir da sehr nah, genau. Ja. Und hat sich eher unabhängig entwickelt, bis man dann mehr mit dem Produktdesign ins Gespräch kam und merkte, boah, Wir haben so die gleichen Fragestellungen hier.
Beschreib doch mal den Prozess, wie ihr und wann ihr ins Gespräch gekommen seid und wie das miteinander verlaufen ist. Weil das ist natürlich interessant, weil ich, aus meiner Sicht haben wir hier, also ich bin ja als Vizepräsident für Lehre und Lernen auch immer so ein bisschen, schaue ich mir so alle die Studiengänge so insgesamt an. Was haben wir denn hier so alles? Und ich finde doch immer wieder, dass wir hier ein ziemlich passendes Portfolio in der Grundanlage haben. Und wenn das noch stärker miteinander spricht, halte ich das für ein riesiges Potenzial.
Definitiv, und um das zu sehen, ich glaube, es war wirklich dann auch wieder so eine Summary, ja. Man bewegt sich hier so über den Campus und sieht, hey, die Designs, das kommt mir irgendwie bekannt vor, ja. Und dann kommt man natürlich da auch mit den Kollegen, Kolleginnen ins Gespräch, Professor Mühlenbeeren, Jan Willmann und so weiter. So quatscht man, oh ja, ist total euphorisch, probiert gemeinsam in Antragstellungen für Drittmittel.
Ach ja.
Auch wenn es nicht auf Anhieb klappt, sind wir da aber immer noch getriggert, weil wir überzeugt sind, dass es Sinn ergibt. Wie gesagt, im letzten Jahr dann auch als Bauhausmodul eben einfach mal die Studierenden beider Gruppen zusammenbringen. Auch wenn es nur mal das Einladen zu einer oder zwei Veranstaltungen ist, dass man einfach mal mitkriegt, so auch diese andere Herangehensweise. Ja, die anderen sind mehr in den Werkstätten und verbal unterwegs. Wir sind vielleicht ein bisschen klassischer eben im Hörsaal unterwegs. Aber es geht am Ende um eine neue Struktur, ein neues Design, etwas, was nachhaltiger ist, weil es weniger Ressourcen frisst. Ja, und es ist ja das, worüber ein Bauhaus seit Anfang an nachdenkt. Ja, vielleicht unter anderem begriffen. Ja, aber
das ist ganz schön formuliert. Das ist was ich auch in erst zunehmend gelernt habe, dass das Bauhaus eigentlich auch immer über Ressourcen nachgedacht hat.
Ja.
Bei allem ausprobiert. Also welche Form kann was kriegen und wie ist es dann mit den Weltverhältnissen? Und Weltverhältnisse sind immer irgendwie zeiträumlich. Das heißt, Dinge haben eine Verlaufsform, sie sind unterschiedlich stabil, könnte man sagen, und brauchen immer und verbrauchen immer irgendwie Material. Also in irgendeiner Art artikulieren sie die Sachen räumlich und sie halten dann oder sie halten halt nicht. Nichts hält ewig, selbst Häuser fallen auseinander, auch Stahl und so weiter. Und was hast du für Erfahrungen gemacht in diesem Bauhausmodul?
Also es war erstmal sehr inspirierend so.
Habt ihr es zu zweit gemacht? Entschuldigung, wenn ich nochmal fragen darf.
Das Problem am Ende war weniger Zeit da, um alle Ideen zu realisieren. Ich denke, das war ein erster Versuch.
Das ist doch gut, aber das müssen wir alle wissen, auch Sachen, die
weiter auszubauen.
Ausgezeichnet, man hat es aber probiert, das ist doch toll.
Ja. Genau. Ja.
Und ihr wart mehrere Lehrpersonen aus den verschiedenen Bereichen oder wie habt ihr es organisiert?
Da waren mehrheitlich Kollege Mühlenbeerend und ich. Und
sind schon zwei.
Genau.
Wir sind aber schon mehr als... Und dann habt ihr gesagt, so, wir machen das jetzt. Wie war deine Erfahrung in diesem Co-Teaching? Das ist ja für uns alle interessant.
Ja, also es war definitiv gut, diese zwei Sessions, die wir da gemeinsam hatten. Und ich denke, es hat einfach den Studierenden nochmal die Perspektive geöffnet. Ja, ich denke, es war einfach Motivationsding für beide Seiten.
Spannend.
Und nicht nur, wir sind nur in unserer Disziplin und denken drüber nach. Nein, auch andere denken drüber nach. Wir haben einen Zugang.
Und wir haben einen anderen
Ziel. Das Ziel ist das Gleiche.
Das ist spannend insofern, als du jetzt ja im Gespräch schon gleich sehr interdisziplinär mir deine ganze Mathematik, deine angewandte Mathematik und so weiter erläuterst und darlegst und so weiter und so weiter. Und jetzt finde ich interessant, dass man möglicherweise, wenn man anfängt zu studieren, noch gar nicht dran denkt, dass diese Mathematik, die man da anfängt zu studieren, mit der ganzen Welt zu tun hat.
Genau, genau. Ja, das oder? Fehlt, das fehlt natürlich. Ja. Und ja, überall machen wir die Grundlagen erstmal und die beginnen wirklich nur mit dieser Formel, wie löse ich ein Gleichungssystem und so weiter oder wie differenziere ich eine Funktion. Das kommt häufig zu spät, oft dann auch erst im Masterstudium wirklich. Wo geht's denn hin? Wo nutzen wir das? Ja, und das ist auch, denke ich, schon die Aufgabe an uns Dozentinnen, so früh wie möglich diesen Praxisbezug. Hey, das, was jetzt hier irgendwo steht, hergeleitet wurde, mal dort und dort wird es angewandt. Ja, ja, auch diese Bezüge versuche ich ständig mit reinzubeziehen. Auch in der Wahrscheinlichkeit, so, ich mal so ein Risk Assessment, Risikoanalysen oder Methoden, das Risiko, Einschätzung. Ja, muss man natürlich mit Beispielen kommen, wo irgendwas mal nicht gehalten hat, wo irgendwas kollabiert und so weiter, ist auch die entsprechenden Schäden. Ja, und das Risiko ist ja immer, wie wahrscheinlich ist etwas, was eintritt und was kostet es. Ja, so, die Lampe ist sehr wahrscheinlich, dass sie mal kaputt geht. Die Kosten sind gering, also auch ein geringes Risiko. Ja, auf der anderen Seite das Kernkraftwerk, sehr unwahrscheinlich, dass was passiert. Wenn was passiert, katastrophal. Ja, alle anderen Bauwerke irgendwo oder technischen Systeme rangieren sich dazwischen ein. Ja, und da muss man natürlich mit vielen immer mal Beispielen aus der Praxis arbeiten, ja, um die Methoden, die ich jetzt auch für so ein Risikobewertung brauche, Zuverlässigkeitsbewertung zu motivieren.
Das ist sehr spannend, auch vor allem die Formulierung so früh wie möglich. Da drängt sich die Nachfrage auf, ob es eben nicht grundsätzlich immer möglich ist. Ab wann ist es denn möglich? Also mir würde es einleuchten zu sagen, dass man nicht sofort die Fallbeispiele hat, sondern auch sich ein bisschen aufhält in der Musik, würde man sagen, in der Etüde.
Man geht nicht gleich in die... Genau. Ja, ach, man darf eigentlich schon direkt zu Beginn mal mit so einem Schocker irgendwie kommen. So, okay. Leute, das wollen wir vermeiden. Ja? Es ist nicht trivial, das zu vermeiden. Wir müssen jetzt schon irgendwo hier investieren. Wir müssen gucken, dass wir solche Situationen gut einschätzen können. Können wir sie gut einschätzen? Können wir oder Sie vielleicht als planende Ingenieurinnen dann auch das irgendwo einschätzen? Was muss man besser machen? Muss man solider bauen? Wie auch immer, ja. Vielleicht früher mal ein Bauwerk sperren, weil, ja, jetzt hatten wir die Carola-Brücke. Jeder wusste, irgendwas stimmt nicht ganz mit dieser Brücke in Dresden. Ja, wir stellen sie mal auf die Liste der zu sanierenden Gebäude. Jetzt ist sie doch kollabiert. Ja, Wahnsinn. Glücklicherweise ist keinem was passiert, ja, aber es ist eine Brücke in Deutschland kollabiert und da sind so viele andere Brücken ähnlicher Bauart, ähnlichen Alters, die wir einfach nutzen, ja. Und da müssen wir uns ja auch sensibilisieren, dass es nicht selbstverständlich ist, dass jedes dieser Bauwerke standhält, ja. Und
das ist spannend, wo du jetzt Brückenbau bringst. Da hat mir Guido Morgenthal erzählt, dass es beim Brückenbau, wir hatten es, glaube ich, vorhin kurz angerissen, im Design und in der Stabilität so eine, da muss man beides berücksichtigen als Konstrukteur, als Konstrukteurin, weil eine Brücke, die aussieht, als würde sie durchhängen, die können dieselbe Stabilität haben, das macht für die Stabilität grundsätzlich nichts aus, aber die Leute akzeptieren sie doch, wenn sie eher eine Wölbung, also eine gewölbte Spannung hat, dann hält man sie für stabil. Und wir haben vorhin über Design, das akzeptiert wird, gesprochen. Da bewegst du dich auch oder spielt das in der Angewandten? Ich wüsste jetzt gar
dann
nicht,
wie eher du, weniger. Das sind jetzt, das ist auch schwer zu quantifizieren oder so. Ja, das ist tatsächlich, wo man andere Disziplinen braucht. Vielleicht die Psyche des Nutzers. Das ist schwierig. Ich habe mal, als wir das Bauhaus 100 hatten, versucht so ein bisschen mal Ideen in die Richtung zu bringen, ob denn Design, Ästhetik quantifizierbar ist. Genau. Ja, gemerkt, dass es auch ein Riesenfeld ist, sich natürlich auch schon ganz viele Leute vorher da Gedanken gemacht haben, dass viele das erstmal ablehnen und sagen, nein, das geht gar nicht. Aber so ein bisschen schon, also ich kann ja die zwei Extreme nehmen, irgendwo ein Bauhaus und ein Jugendstil. Ja, und da sehe ich einfach im Jugendstil, da ist alles in sich verspielt und gekrümmt und so weiter. Sowas kann ich schon quantifizieren. Und beim Bauhaus alles gerade irgendwo einfach in geometrischen Objekten entworfen. Und da kann man sagen, okay, ich hätte gerne lieber das eine oder das andere. Jetzt meine Designoptimierung und versuche dann noch so einen ästhetischen Constraint damit oder als zweite Zielfunktion mit reinzubringen. Also Ja, wenn man mal so richtig viel Zeit hätte, wäre das noch ein sehr schönes Forschungs-
ja, und Lehrgebiet. Ja, das gibt es schon lange, diese Idee, Mathematik und Kunst miteinander in Verbindung zu bringen. Oder ist also nicht nur, das ist nicht nur eine Idee, sondern es wird ja auch immer wieder mal gemacht, auch in die andere Richtung, dass einfache Rechnungen die schöneren sind und deswegen die richtigeren und so weiter. Da habe ich doch das eine oder andere, das gibt es da schon dazu. Mir drängt sich jetzt gerade eine Frage auf, da ja jetzt gerade also so viele Maschinen rechnen lernen oder eigentlich schon lange können. Ja. Was müssen Leute eigentlich noch in der Mathematik selber können? Wie siehst du das?
Eigentlich weiterhin das Kreative. Die Maschinen können lernen, aber sie können ja auch nur mit dem Bestehenden lernen und das irgendwie wiedergeben. Und mit etwas Glück stimmt's und so häufig stimmt's ja auch gar nicht. Also wenn man sich mal von der KI zum Beispiel ein Gesellschaftsspiel erklären lässt, Skat oder so, wird man merken, wie schlecht das ist. Ja, das muss man auch mal sagen, ja. Das ist wirklich, und dann genießt man das auch mit Vorsicht, ja. Also deswegen dieses Kreative, dieses einen Schritt weiterdenken. Also die KI, die können interpolieren. Zwischen dem, was bekannt ist, können sie Brücken schlagen, aber sie können nicht nach vorne, nach extrapolieren, einen Schritt weiterdenken. Ja. Oder noch nicht, oder nicht zufriedenstellend. Oder da kommt viel, viel Zufälliges rein, dieses Halluzinieren. So, und das ist, was ja der Mensch, der Denkende, auch der Mathematiker, eben nicht tun. Ja? Mhm. Ich schreibe nur die nächste Zeile auf, wo ich wirklich weiß, die stimmt.
Das finde ich, das diskutieren wir in den Geisteswissenschaften auch sehr viel, wo wir ja jetzt so richtig empört sind, dass Maschinen jetzt auch selber Texte schreiben. Da seid ihr in der Mathematik schon ein bisschen weiter. Also Taschenrechner haben schon Rechnungen ausgerechnet. Ja, da brauchte man den Mensch längst nicht mehr.
Genau.
Und dann habt ihr euch da verabschiedet. Meine Frage geht ein bisschen in diese Richtung und trotzdem, und ich kann mir auch vorstellen, dass es trotzdem noch notwendig ist, dass man irgendwie selber rechnen kann. Aber du weißt es vielleicht sogar besser, was für eine Fähigkeit das eigentlich ist, dieses trotzdem noch 2 + 4 zusammenzuzählen, dass man das irgendwie immer noch selber kann.
Das Handwerk, es lässt einen souverän sein. Man sitzt auch mal in irgendeiner Diskussion und so weiter, das sind so ein paar Zahlen. Also da muss man ja irgendwo auch mal irgendwie so ein bisschen mitdenken, mitrechnen und abschätzen können. Oh, sind das jetzt 10%, sind das 20, ja, wenn irgendwo gespart werden muss und so weiter. Denkt man die Politik, da will jemand Kosten von irgendwas über 100, 1000% einsparen. Ja. Was sind 1000%? Also auch um sich solche Blamagen im realen Leben
Das ist spannend. Vermeiden. Also die Bewegungsfähigkeit. Man lernt sich in Zahlen zu bewegen und so weiter. Das heißt, es geht nicht nur darum, Ergebnisse zu erzielen, sondern angewandte Mathematik bewegt sich mit den Zahlen.
Den Zahlen, ganz genau. Ja, und man darf ja auch durchaus wissen, es ist nicht alles deterministisch, Sachen streuen, weichen ab vom Mittelwert, dass das auch alles normal ist. Man darf auch mal stärker vom Mittelwert abweichen. Aber irgendwann es ist ja so unwahrscheinlich, dass man doch wirklich mal nachfragen muss, kann denn das noch richtig sein? Ja? Und dieses Denken, das ist was man eigentlich nur kriegt, wenn man auch mal die Sachen selber ausgerechnet hat. Ja? Mal einen Mittelwert, mal eine Varianz berechnet hat von irgendwas, was streuend ist.
Ja, das ist spannend. Also jetzt sind wir so fast bei so einem Weltverhältnis angekommen und im Vorgespräch haben wir kurz darauf Bezug genommen, dass es dieses schöne Projekt an der Summary mal gab mit so Gesprächen. People of Weimar hieß das, wenn wir uns richtig erinnert haben. Und da hättest du einen Zusammenhang Umgang mit Menschen, also das geht ja dann um menschliche Beziehungen und Wahrscheinlichkeitsrechnung und Zufall festgestellt in dem Gespräch und darüber würde ich gerne noch ein bisschen mehr wissen jetzt.
Genau. Es ist einfach so die Frage, wie interpretiere ich meine Umgebung? Sage ich, die ist deterministisch, quasi die gibt es nur in der einen Lösung oder Ausprägung. Aha. Oder akzeptiere ich das Streuende, das Zufällige und gerade auch im Umgang mit Menschen, wenn wir akzeptieren, dass wir streuen. Ganz natürlich, es gibt vielleicht irgendwo einen Mittelwert, aber die Leute dürfen auch rechts und links davon sein, in allen ihren Merkmalen. Ja, Größe, Alter, Weltanschauung, alles, was wir eigentlich unter dem Begriff der Diversity formulieren. Mhm. Ja, und das gehört alles zum Menschsein dazu. Irgendwo war letztens mal ein Bild, wo die größte Frau der Welt die Kleinste in den Arm genommen hat. Das sind so die zwei Extremer dieser Verteilung irgendwo, ja. Und aber alles dazwischen, es ist da, es ist zu akzeptieren, damit leben oder rechne ich, ja. Und auch meine Zuhörerschaft ist diverser als in manch anderen Kursen. Mhm. Es sind einfach Studierende aus allen Ländern der Welt. Und es ist ja eigentlich ein Geschenk. Es ist ja ganz toll. Andere fahren weg, um irgendwo andere Kulturen, Sitten und Orte kennenzulernen. Hier kommen sie zu uns. Ja. Mhm. Sind dazu hochgradig motiviert. Und viele bleiben, gehen dann irgendwo in die Forschung oder in die Industrie hier und unterstützen unseren Standort.
Ja? Jetzt rede ich hier mit einem Mathematiker, der sagt, dass die Diversität, die Streuung, die Verteilung, der Zufall, das Verschiedene totale Normalität ist und nicht das Exakte, das Berechenbare, das Bestimmbare so weiter. Habe ich dich da richtig verstanden?
Das ist ziemlich richtig, genau. Mhm. Und also klar, wir lernen erstmal in der Theorie dieses Deterministische, das Exakte, und das ist mein Eingangsparameter, das ist mein Modell und das ist die Antwort. Nur eine Zahl, Punkt. Ja? Mhm, je länger man sich beschäftigt, weiß man schon, okay, da wurden ganz schön viele Annahmen getroffen. Aha. Ah, dieser Eingangsparameter, der kann so sein, der kann aber auch so sein. Ja. Und fertige ich mein Material nochmal anders, ist es wieder so. Ja? Ja. Also da kommt was Streuendes rein. Das Modell, der funktionale Zusammenhang mag so bleiben, aber das, was hinten rauskommt, ist auch wieder was Streuendes, was andere Werte hat. Und ja, da gucke ich natürlich erstmal, was ist am wahrscheinlichsten, was ist mein Erwartungswert. Gucke ich noch ein bisschen, wie stark streut es denn? Und wenn es nur gering streut, dann bin ich natürlich, jetzt sag mal, aus der Ingenieurssicht zufrieden. Mhm. Weil dann kann ich ja doch ganz gut planen. Mhm. Wenn das sehr stark streut, sehr stark vom Mittelwert abweicht, ja, dann muss ich mich kümmern. Mhm. Muss ich erstmal gucken, warum weicht denn das so stark ab? Mhm. Welcher von den Eingangsparametern ist denn der, der so viel Unschärfe hier reinbringt?
Ah, okay.
Und wenn ich den identifizieren kann, dann weiß ich, okay, an dem muss ich jetzt weiter arbeiten.
Was hier wäre das zum Beispiel?
Das wäre dann Forschung zum Beispiel. Also, wenn es zum Beispiel um Materialkennwert geht, dann muss ich dieses Material intensiver betesten und so weiter, dass ich sage, okay, die Materialeigenschaften kann ich doch exakter fassen, als ich es bislang konnte. Ja?
Ich verstehe, es gibt eine Materialeigenschaft, die plötzlich Streuung produziert.
Genau.
Und du fragst dich, warum kommt das jetzt nicht raus? Und plötzlich identifizierst du es und dann sagst du, hier an dieser Glasfaser, da hängt irgendwas. Muss jetzt mal Glasfaser
erforschen. Ganz genau. Aber ich glaube, vorstellbarer ist einfach Holz. Ja? Holz ist ein ganz toller Baustoff.
Ja.
Aber jeder, der schon mal ein Holz geschnitzt hat, weiß, wie unterschiedlich es hinter der Rinde aussieht.
Holz selber ist
Holz
schon
selber in sich. Ist ja auch in sich streuend, sogar in einem Holzblock selber. Ja. Mhm. Mhm. Auch der Beton, Kies muss ja irgendwie mit dem Zement abbinden. Wenn die Mischung nicht stimmte, ist da irgendwo, ist halt mal besser, mal weniger gebunden. Auch das ist ein heterogener, wir sprechen von heterogenen Werkstoffen. Bei Stahl kommt es auf die Legierung an. Also das, was das Stahlwerk heute liefert, ist vielleicht nicht das, was es morgen liefert.
Du bist also quasi immer in der Entwicklung. Deswegen brauchst du in der Lehre die ganze Zeit auch die Forschung.
Genau, ja.
Und jetzt habe ich vorhin schon gefragt mit der Materialforschung, aber bist du viel in der Materialforschung unterwegs? Nee, du hast ja gesagt, dass du viel in Optimierungsprozessen.
Genau, also als Dozent bin ich hauptsächlich in der Optimierung, an der Wahrscheinlichkeitsrechnung und dem Risiko-Assessment. In der Forschung schon. Ich bin ja auch hälftig außerhalb der Baus und in der Materialforschungs- und Prüfanstalt.
Aha.
Das ist ja mein zweites Standbein.
Ja,
so, ich bin ja nur, ich sag mal, Teilzeitprof hier und die andere Hälfte ist in der MFPA und die ist ja wirklich da für Materialforschung. Mhm. Und dort habe ich auch meine Abteilung und in der kümmern wir uns gerade um Materialeigenschaften, sehr viel im Bereich der additiv gefertigten Produkte und wie man die weiterentwickeln kann. Wir werden zum Beispiel in Deutschland keine Schwerindustrie mehr haben für irgendwo Stahl oder Ähnliches. Das wird wahrscheinlich von Kosten nicht mehr klappen.
Ja.
Man kann aber viel sagen, okay, dafür übernehmen wir alle Spezialbauteile, alles, was filigran ist, was irgendwo komplexe Geometrien hat, additiv gefertigt. Aber jetzt müssen wir wirklich da in die Materialqualitäten gehen, wie wir es eigentlich kennen. Und da gibt es noch nachgeordnete Prozesse, Härten und so weiter. Das ist da, wo wir forschungsmäßig aktiv sind.
Da ist man eigentlich auch an der Entwicklung von neuen Materialien.
Auch neue, auch Hybride, Verbünde, so faserverstärkte Kunststoffe können enorm viel tragen, vergleichbar mit dem Aluminium. Ja. Noch leichter eigentlich.
Da haben wir in der Bauhaus-Universität auch eine gewisse Tradition aus unseren Vorgängerinstitutionen. Da sind wir im Beton besonders stark, ist das richtig? Wie siehst du uns da als Bauhaus-Universität?
Definitiv, also das ist ja dann, also generell am Standort Weimar, aber also jetzt an der Bauhaus- und im Finger-Institut für Baustoffkunde, die sind sehr, sehr angesehen. Das ist eine Top-Forschung und völlig in die richtige Richtung. Der Beton ist weiterhin noch ein stark CO2-emittierender Prozess, die Herstellung des, vom Zement, aber auch dann dem ganzen Prozess, ja, da zu Alternativen zu kommen, die CO2-neutral, im besten Fall CO2-bindend wären.
Ja,
ja, und von den Volumina ist es ja einfach auch gigantisch, ja, wenn man sich diese ganzen Hochhäuser anschaut, die da weltweit in den Ballungsgebieten gebaut wird. Ja, das sind ja enorme Ressourcenverschwender oder also Verschwendung dort, ja. Dort Ansätze zu haben, auch wenn es nur ein paar Prozent sind, multipliziert mit den großen Volumina, ist es ein Riesenimpact. Ja, und deswegen, nein, da sind wir sehr stark aufgestellt und entwickeln die Bereiche. Jetzt ist ja am Montag letzter Woche das Bundesbauforschungszentrum unterschrieben worden, was hier eine spezielle Förderung, also in drei Bundesländern, Sachsen, Thüringen und Baden-Württemberg, bedeutet. Und für Thüringen sind wir, also Standort Weimar, die Bauhaus-Uni zusammen mit der MFPA und dem IAB, dem Institut für angewandte Baustoffforschung. Die haben sich ja vorher schon als Allianz perfekt zusammengeschlossen, so dass wir ein gewisses Volumen hatten, auch so die Politik überzeugen konnten. Ja, und es wird ein Forschungszentrum in Richtung nachhaltiges Bauen.
Das ist ja das Interessante daran, dass man ja denken könnte, dadurch, dass wir so eine Betonspezialität haben, dass wir möglicherweise einen Baustoff haben, der keine Zukunft hat, weil wir einfach in Hinsicht auf Nachhaltigkeit, CO2-Emissionen und so weiter da was ändern müssen, aber gleichzeitig eben es ist der Baustoff der Gegenwart
nach wie vor. Das kann man bleiben. Man kann nicht alles mit Nachwachsenden
nicht
komplett ersetzen. Man kann hier und da sie nutzen. Vielleicht,
Und die Expertise dann hier ist genau da einsetzbar, dass man sagt, wir haben so viel Erfahrung mit Beton, jetzt können wir hier weiterentwickeln. Ist da Weimar einzigartig auf eine bestimmte Art und Weise, dass man sagt, hier haben wir ein Profil, das gibt's so nicht nochmal?
Also, das ist jetzt ein bisschen fies, weil es jetzt die Frage ist, die Arbeit der Kollegen betrifft. Also,
okay,
da gibt es bestimmt vieles, wo wir führend oder auch einzigartig sind. Ich würde mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, es genau zu beschreiben.
Ja. Auch nicht, wenn das Fenster aus Beton gebaut ist, weil dann müsst ihr halt.
Genau.
Was mich noch interessiert, will ich doch auf den kleinen Moment kommen, Vater von Kindern. Wie alt sind die etwa?
Die sind 12 und 15.
12 und 15, das heißt, sie werden eines Tages aber noch ein bisschen hin an der Universität möglicherweise. Vielleicht auch nicht, also jeder hat einen anderen Lebensweg. Unsere Tochter hat jetzt gerade entschieden, sie will in die Ausbildung gehen und so weiter, was wunderbar ist. Aber wenn sie denn an die Universität gehen würden, will ich jetzt noch die Frage nach der Zukunft der Universität nämlich stellen. Was für eine Universität würdest du dir wünschen?
Weiterhin sehr flexible Lernorte brauchen wir. Klar, die Innovation ist hier, die Leute müssen begeistert werden für die Fächer. Ja, pro Fach ist ein gewisses Handwerk zu lernen einfach und da können die Schulen schon viel leisten, aber nicht das Niveau. Das muss dann einfach weiterhin auf dem universitären akademischen Niveau gelehrt werden. Der Praxisbezug darf vielleicht noch größer sein oder viel mehr Interaktion schon mit der Wirtschaft oder mit der Medizin oder da, wohin die Reise geht und oder wenn es ein pädagogischer Beruf wird mit Schülerinnen, mit der Zielgruppe, das kommt ja häufig oder aktuell immer noch zu kurz, zu spät in der akademischen Lehre. Man ist sein Bachelor hier, sein Master hier und dann schreibt man die erste Bewerbung und ist dann erstmal in seiner Branche. Ja, das ist, da denke ich, haben wir als Bauhaus-Uni, aber auch alle Universitäten in Deutschland noch Entwicklungsbedarfe.
Wir haben Entwicklungsbedarf. Was meinst du mit flexible Lernorte? Da wollte ich nochmal nachfragen.
Achso, sagte ich Lernorte. Oder Arten des Lernens. Ich glaube, der Mix macht es nachher. Also vieles, auch was ich mache. Ja, doch, der Frontalunterricht, das ist auch gut fürs Handwerkszeug und so weiter. Aber auch einiges über Projekte zu machen ist sinnvoll. Auch in sehr heterogenen Teams, das ist sinnvoll. Es muss auch nicht alles vor Ort sein. Man kann auch remote, man kann sich auch mit anderen Hochschulen zusammenschließen und Remote-Teams zusammenstellen, wo 3-4 Leute auf verschiedenen Kontinenten sitzen. Mhm. Das würde gleich vielen irgendwie noch diese Skills geben, die man ja dann auch in einem dynamischen Arbeitsumfeld braucht.
Dann Praxis, ja. Also Erfahrung spielt eine große Rolle. Ja. Wenn ich sage Praxis, wenn ich das als Erfahrung mal ausdrücken darf, ja. Also Erfahrung in verschiedenen Bereichen, Lernen ist irgendwie doch irgendwie was mit Erfahrung zu tun hat, Interaktion, solche Dinge. Das Handwerk hast du betont und du hast was Schönes gesagt, was ich zumindest habe ich gehört, Begeisterung für die Fächer müssen Universitäten vermitteln. Ja. Ich höre da schon so, dass die Person, die Lehrperson, die spielt nach wie vor irgendwie eine große Rolle.
Absolut, absolut. Und deswegen brauchen wir auch Präsenzunterricht. Und das geht nicht alles online und remote oder nur aus Büchern. Ja. Ja, im Buch steht das Faktenwissen. Aber keiner geht ja in eine Bibliothek und nimmt sich ein Buch zu einem Titel, den er noch nie gehört hat. Ja?
Auch das.
Dafür muss das im Curriculum vorgeschrieben sein. Ja. Und dann muss vorne jemand für etwas motivieren, begeistern. Ja. Was man tatsächlich noch nie vor in seinem Leben hatte. Ja?
Das finde ich total toll gerade.
Das ist das, was wir eigentlich, oder wo sich vielleicht auch Leute in 10 Jahren erinnern.
Ja.
Nicht an meine Formel, aber vielleicht, wofür sie da ist. Ja? Oder warum ich, ja. Und das ist, also, was ich auch den Leuten immer sage, warum ihr hierher kommt, für die Motivation. Ich meine, wir zeichnen das Ding auf, das liegt im Moodle und das ist, es gibt auch Bücher dazu. Aber
das reicht nicht.
Das reicht einfach nicht.
Wie ist es bei dir? Erinnerst du dich an Lehrpersonen, die dich besonders geprägt haben?
Definitiv.
Ja,
das sind, ja,
so ist das einfach.
Genau, das sind 3-4 Leute und wahrscheinlich auch unbewusst versucht man denen auch bis zum gewissen Stück immer nachzueifern. Ja. Das ist,
bleibt man so, geht in Beziehung. Ne? Ich glaube, das nämlich auch. Ich entsinne mich, dass ich manchmal Sachen gelesen habe und rausgesucht habe und habe mich schon gefreut, wenn ich nächste Woche das anbringen kann, weil ich die Person so mochte. Ich wollte irgendwie, das hat mir Spaß gemacht, da in Interaktion zu sein. Ja. Es ist irgendwie, Lehre ist auch immer ein Beziehungssystem. Sonst könnten wir eigentlich alle autodidaktisch vor uns hin studieren und irgendwas stimmt da nicht. Die Motivation, die Begeisterung, die zieht uns da an und das sind immer Menschen.
Ja, genau. Und somit müssen wir als Dozentinnen auch wirklich mit Leidenschaft daran gehen. Wir müssen auch die Muße finden. Ja. Ja, Lehre darf jetzt nicht noch das nötige To-Do on top sein, wo man eh schon gar nicht. Ja, also da braucht man auch die Luft. Ja, man muss vorher einmal durchatmen und dann geht man in den Hörsaal. Ja,
ja, sehr schön. Entwicklungsbedarfe. Da reicht uns die Zeit jetzt natürlich nicht, das auszuformulieren. Aber fallen dir noch 2-3 Sachen ein, da, wo du sagst, ja, da gibt's noch Luft, da gibt's noch Entwicklungsbedarf. Das hast du vorhin kurz anklingen lassen in Richtung, die Universität könnte noch ...
Also ich denke, dass wir in vielen mehr eigentlich gut aufgestellt sind. Gegebenenfalls noch mehr das Interdisziplinäre. Wir haben ja einen wunderbar laufenden interdisziplinären Studiengang, das Digital Engineering, zwischen der Fakultät Bau und Umwelt sowie Medien. Ja. Und der ist wirklich gut. Ja? Und die Leute kriegen, ich sag mal, the best of two worlds irgendwo mit. Ja? Also vielleicht ist es wirklich, wo wir auch weiter drüber nachdenken sollten, so wie wir eben aufgestellt sind. Und da kann man sich ja viele Paarungen zwischen Fächern unserer 4 Fakultäten noch vorstellen. Vielleicht alles mehr eine Frage für den Master, weil wir im Bachelor schon doch sehr disziplinär gut und solide die Grundlagen legen müssen. Masterstudiengänge würde ich persönlich flexibler auslegen, als wir es teilweise haben. Viel mehr noch im Bereich Wahl den Studierenden ermöglichen, aus einem Pool, best case dem Pool aller Veranstaltungen dieser Hochschule. Weil Leuten, ich sag mal, dann schon wirklich zutraue, dass sie eigenverantwortlich sich die Sachen zusammenstellen, ja, wo sie denken, dass sie die brauchen. Ja, wir haben natürlich auch klare Vorstellungen, was bei einer disziplinären, und wenn du den und den Titel haben willst, brauchst du die und die Fächer. Ja, das ist was, weil wir auch so sozialisiert und geprägt wurden.
Stimmt.
Aber natürlich gibt es auch ganz neue Aufgaben. Und da brauchst du gar nicht so viel von dem einfach. Aber du brauchst doch noch ein bisschen noch was von jenem. Wenn du dir da noch einen Skill abholst, dann bist du doch gut aufgestellt. Und sehr wahrscheinlich, je breiter wir die Leute aufstellen, desto entspannter können die durch ihren Berufsalltag Weg gehen, wenn sich da mal was verändert, wenn mal was wegbricht. Hey, du hast ja noch deine zweite Qualifikation und dein zweites Standbein und dein drittes. Ja, Plan B, Plan C, ja, irgendwo in die Richtung.
denken. Ausgezeichnet. Ja. Plan B hieß ja der schöne Titel.
Genau, von der Summary vor mal, zwei
als
Jahren.
Als ihr die Summary ausgerichtet hattet. Lieber Tom, das ist ein schönes Schlusswort. Ich danke dir für das schöne Gespräch.
Sehr gerne, hat Spaß gemacht.
Das war Zwischen Magie und Handwerk. Ein Podcast über Lehre und Lernen an der Bauhaus-Universität Weimar. Neue Folgen erscheinen wöchentlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Abonniere den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen.